Herzlich willkommen bei Curious About, dem Interview-Podcast über interessante Persönlichkeiten, ihre Geschichte und was sie antreibt. Und hier ist euer Gastgeber, Dr. Jens Pippich.
Herzlich willkommen bei Curious About. Heute sitze ich zusammen mit dem ehemaligen Profifußballer, Nationalspieler, Investor und jetzt Spielerberater Dennis Aogo. Viel Spaß! Herzlich willkommen, Dennis. Freut mich, dass du da bist. Dich kennt man ja als sportbegeisterter Mensch, vor allem als Profifußballer, Nationalspieler. Aber nimm uns doch mal ein bisschen mit auf deine Reise. Was ist seit deiner Geburt eigentlich alles so passiert? Also wie ging es bei dir los? Und dann lass uns einfach ein bisschen durch dein Leben durchgehen und dann gucken, wohin wir abbiegen.
Also erstmal, ja, hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich, hier zu sein. Bin sehr gespannt, wo es uns hinbringt. Und deine erste Frage ist ja schon sehr breit gestellt, sage ich mal. Ich weiß gar nicht, ob wir so viel Zeit haben. Ja, ich bin geboren in Karlsruhe 1987, Januar 1987. Geboren und aufgewachsen in einer klassischen Patchwork-Familie, wie man sie heute nennt. Den Begriff gab es natürlich damals noch nicht. In einer recht komplizierten Familiensituation, würde ich jetzt mal sagen. Natürlich, ja, sehr in einem einfachen Arbeiterviertel, würde ich es jetzt mal nennen, in Karlsruhe aufgewachsen. Ich habe noch 4 Geschwister, die aus vorherigen Ehen meiner Eltern sind. Also sowohl mein Vater als auch meine Mutter hat Kinder mit in die Ehe gebracht. Und ich war das letzte Produkt sozusagen. Und somit bin ich der Jüngste von 5 Kindern und ja, bin dann bis zu meinem 13. Lebensjahr in Karlsruhe aufgewachsen und dann hat mich der Fußball in die große, weite Welt gebracht.
Das war, hast du angefangen, Fußball zu spielen?
Eigentlich schon im Leib meiner Mutter, nach Aussagen meines Vaters hauptsächlich. Aber jetzt im Vereinsfußball habe ich mit 6 angefangen und mein Vater, also er kommt aus Nigeria, hat auch in Nigeria jetzt auf semiprofessionellem Niveau Fußball gespielt. Deshalb glaube ich, dass er mir sozusagen das Fußballtalent mitgegeben hat. Und ja, hat auch immer schon gehofft, hat zumindest meine Mutter gesagt, er hat gehofft, dass ich sozusagen in seine Fußstapfen trete und seine Fußballleidenschaft fortführe. Ja, es ist dann auch relativ früh, er hat sich rauskristallisiert, dass es auch so kommen kann. Und deshalb bin ich da mit 6 schon relativ früh im Fußballverein gekommen.
Aber war das so, dass dein Vater dich da, also war da nur die Hoffnung da von deinem Vater oder hat er auch aktiv mit dir schon sehr früh daran gearbeitet, dass das auch in die richtigen Wege und Bahnen geht?
Ich glaube, so ein Mix aus beidem. Ich würde jetzt nicht sagen, dass mein Vater einer der Eltern war, die mich in den Fußball reingedrängt haben, um mehr ihren Wunsch zu erfüllen, als dass es darum ging, was ich eigentlich wollte. Das würde ich jetzt nicht sagen. Aber er hat schon Freude gehabt und hat eine große Leidenschaft für Fußball. Deshalb ist er mit Wohlwollen mit mir zum Sportplatz gefahren, jedes Wochenende. Aber da werden wir mit Sicherheit auch noch drauf zu sprechen kommen. Das hat natürlich auch alles seinen Preis gehabt.
Klar.
Und ja, deshalb gab es da nicht nur schöne Momente.
Das glaube ich. Da kommen wir auf jeden Fall noch drauf. Also 6 Jahre alt, du gehst in den Fußballverein, soweit noch relativ in Anführungsstrichen normal, haben viele gemacht. Ab wann haben dann deine Trainer, du, dein Vater gemerkt, okay, da ist wirklich mehr Talent als bei vielen anderen, die einfach mal anfangen zu kicken?
Boah, wann der Moment war, weiß ich gar nicht. Aber ich habe im Dorfverein angefangen oder im Stadtrandverein und wurde dann bei einem Spiel direkt gegen den KSC, also das ist natürlich der größte Verein in Karlsruhe, wurde ich gescoutet, weil ich in dem Spiel im direkten Spiel quasi sehr auffällig war und ein sehr gutes Spiel gemacht habe. Und dann
wie alt warst du da?
Ja, 6,5. Also ich war gar nicht lange in dem.
Okay, also richtig früh noch.
Ja, sehr früh. Ich würde sagen, es war irgendwann zwischen 6 und 7. Nach dem Spiel wurde ich dann angesprochen, ob ich mir nicht vorstellen könnte, zum KSC zu gehen. Und dann war es dann auch kurz danach soweit. Ich war auch immer natürlich KSC-Fan, soweit ich mich erinnern kann, habe dann auch einen Tick später dann auch in KSC-Bettwäsche geschlafen und also das ganze Programm. Da habe ich mich natürlich gefreut und geehrt gefühlt, dass ich dann die Möglichkeit hatte, zu einem professionellen Verein zu gehen.
Und wie lange bist du dann da geblieben?
Beim KSC war ich dann von, jetzt sagen wir mal, 7 Jahre bis 13. Also war schon relativ lange und jeder, der entweder Kinder hat, die in dem Alter auf professionellem Niveau spielen, das heißt, sie im Profiklub sind, die wissen, was das bedeutet. Dann hat man natürlich regelmäßig Training, ist klar, aber auch dann an den Wochenenden, man hat Turniere, die quer durch Deutschland oder Europa verteilt sind, wo die Eltern dann auch immer hinterherfahren müssen, jetzt nicht, aber im besten Fall schon. Man schläft teilweise bei Gastfamilien relativ früh während der Turnierphase und deshalb geht es da schon relativ früh rund um sozusagen.
Wie lange ist das noch etwas, wo du sagst, das ist ambitioniertes Niveau und man spielt schon mehr und besser Fußball als in anderen Vereinen und ab wann ist es klar, dass die Route dann ganz klar in den Profibereich geht? Also dass man dann sagt, okay, jetzt ist das auch das Ziel, wirklich Profi zu werden und davon dann auch zu leben.
Ich glaube, das kommt relativ spät. Ich würde jetzt mal sagen, im Alter zwischen, ich denke so ab 15 fängt es an, dass man es irgendwie absehen kann. Bei mir ist gerade zwischen 15 und 17 sehr viel passiert, weil ich ja mit 17 schon Profi wurde. Aber ich würde jetzt mal sagen, ich bin mit 15 dann ins Fußballinternat gekommen.
Wie passiert sowas?
Naja, gehen wir mal nochmal einen Schritt zurück. Ich bin von 7 bis 13 sozusagen, habe ich dann beim KSC gespielt. Dann bin ich zu Waldhof Mannheim gewechselt. Das hat die familiäre Situation hergegeben. Also meine Eltern haben sich getrennt damals. Mein Vater hat bei den Amerikanern gearbeitet in der Kaserne in Mannheim und ist dann zu der Zeit, als wir noch als Familie zusammen waren, immer von Karlsruhe nach Mannheim gefahren, jeden Tag zur Arbeit. Und wie das dann so ist, dieses unschöne Entscheiden müssen als junger Mensch, wenn sich die Eltern trennen, so erging es mir dann auch. Also ich musste die Entscheidung treffen, zu wem gehe ich, wer wird mein Hauptansprechpartner werden, bei wem werde ich wohnen. Und da mein Vater und ich schon von klein auf diese enge Verbindung Fußball hatten und das natürlich auch irgendwie immer so ein bisschen mein Traum war, habe ich mich dann entschieden, mit meinem Vater zu gehen und dann sind wir von Karlsruhe nach Bruchsal gezogen. Ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer genau das sind, aber so irgendwo zwischen Karlsruhe und Mannheim, weil es für meinen Vater dann auch einfacher war mit der Fahrsituation, alleinerziehend. Dann musste ich ja auch irgendwie unterkommen. Ich war dann 2 Jahre mehr oder weniger bei einer Gastfamilie tagsüber, der gleichzeitig auch mein Mannschaftskollege bei Waldhof Mannheim war. Das heißt, ich habe 2 Jahre dann sehr viel Zeit bei einer wirklich typisch deutschen Familie verbracht, wo ich ganz viel Zeit verbracht habe und viel auch mitgenommen habe, gelernt habe. Und es war aber trotzdem natürlich keine einfache Zeit. Ne? Erstens Trennung der Eltern, dann der neue Vereinsumfeld, Fahrerei, familiär, dann mit der Gastfamilie immer was Neues, dann natürlich auch noch die eigene Familie, die in Karlsruhe geblieben ist. Und ich habe es aber trotzdem geschafft, dann auf gutem Niveau zu spielen. Wir sind dann damals auch mit Waldhof Mannheim süddeutscher Meister geworden. Und das ist ganz lustig, das erzähle ich auch gerne, weil wir im Finale gegen VfB Stuttgart gespielt haben. Und da waren so Sammy Khedira, Andy Beck, das waren jetzt die beiden, die ich eigentlich von der U15 an in jedem U-Turnier getroffen habe. Und in dem Spiel haben wir dann gegen sie gewonnen. Wir haben nicht so oft gewonnen, aber in dem wichtigen Spiel haben wir gewonnen. Und wenn ich Sammy heute sehe, dann reden wir immer noch über das Spiel. Das ist ganz witzig. Und da war es so, dass da natürlich auch Scouts unterwegs waren. Ich habe auch von der U15 an oder davor auch immer in allen Auswahlmannschaften gespielt. Das heißt also erst badische Auswahl, dann süddeutsche Auswahl. Und da sind die Scouts dann auch immer unterwegs. Und dann wurde ich eines Tages angesprochen von einem sogenannten Herrn Keller, der Scout für Sportclub Freiburg war und hat mich gefragt, ob ich es mir nicht vorstellen könnte, damals in eins der ersten Fußballinternate zu ziehen. Und dann habe ich mir das angeguckt und habe die Entscheidung getroffen, dass ich dahin will. Weil es auch natürlich viel vereinfacht hat, ne? Auch für meinen Vater, Fahrsituation, Arbeit und nicht das Gefühl zu haben, dass er sich um mich nicht richtig kümmern kann. Das hat schon viel vereinfacht und deshalb habe ich mich damals dafür entschieden.
Und dann war die Route Richtung Profi eingeschlagen damit. Und da war es dann auch wirklich dein Ziel und dein Wunsch, das durchzuziehen und zu schaffen?
Irgendwie hatte ich nie, ich kann nicht sagen, dass ich schon in dem Alter das Gefühl hatte, ey, ich werde unbedingt Profi oder ich will das unbedingt werden. Ich glaube, dass ich immer auf der Suche war nach etwas, was ich gut kann und einem Umfeld, was mir Halt gibt, weil aufgrund der familiären Situation war ich natürlich auch ein bisschen lost, ne? Mit 13 Jahre weg von zu Hause. Dann natürlich die Spannung innerhalb der Familie, die eigentlich sich quer durch, also eigentlich bis heute durchziehen, die das nicht einfach ist, weil es sind natürlich dann verschiedene Elternteile, Geschwister, etc. Das war für mich nicht einfach. Und dann habe ich halt das einfach genossen, in einem Umfeld zu sein mit 15 Jungs. Man muss sich das vorstellen, das ist ja wie auf Klassenfahrt sozusagen, aber das permanent.
Dauerhaft.
Ja, genau so. Und das war dann wie so meine Ersatzfamilie. Ich hatte viel Spaß mit denen. Und ich würde sagen, dass ich erst so mit 16 dann realisiert habe, hey, irgendwie scheint da mehr Talent zu sein. Vielleicht solltest du doch mehr investieren in deinen Sport. Das war auch gepusht von einem Christian Streich, der heute ja in aller Munde ist als Bundesliga-Trainer, als Legende vom Sportclub Freiburg. Er war damals Internatsleiter und A-Jugendtrainer. Und er war einer derjenigen, die mich so ein bisschen dahin gedrückt haben, fast schon zu erkennen, was eigentlich möglich ist. Und ich glaube, ohne so eine Person, die mehr in mir gesehen hat, als ich es vielleicht realisiert habe, wäre es auch, glaube ich, nicht möglich gewesen.
Und dann? Was kam dann als großer nächster Schritt für dich?
Naja, was kam dann? Also erstmal habe ich sehr viel investieren müssen und habe dann gespürt, dass diese Nähe zum Profi-Dasein, dass sie da ist. Und ich glaube, in dem Moment, wo ich das realisiert habe, gab es dann für mich auch nichts anderes mehr. Dann war mir bewusst, dass ich es schaffen kann. Und das hat zwar ein bisschen gedauert, aber wie gesagt, durch die Unterstützung der handelnden Person war mir das dann irgendwann bewusst. Und ja, dann ging es relativ schnell. Ich habe da mal mittrainiert, habe es dann gut gemacht, war dann relativ schnell auch im Kader. Ich sage ja, in der Zeit zwischen 16 und 17 ist so viel passiert, dass ich das, glaube ich, in dem Moment gar nicht richtig realisiert habe. Ich habe auch die Geschichte auch schon ein paar Mal erzählt. Zu der Zeit war es ja auch noch so, dass man wehrpflichtig war. Und ich habe Wege gesucht, wie ich das umgehen kann, weil ich dann doch schon gesehen habe, dass es eine Chance gibt, da kurzfristig Profi zu werden. Und dann gab es die Möglichkeit, ein freies soziales Jahr zu machen, was dann als Zivildienst angerechnet wurde. Und das war tatsächlich eine sehr spannende Erfahrung, gepaart mit dem Profi-Dasein, weil ich das freiwillige soziale Jahr in der Pflege verbracht habe. Also halbes Jahr Pflege, halbes Jahr Haustechnik. Und das war schon eine besondere Zeit. Auch rückwirkend, weil ich glaube, das wäre heute einfach undenkbar.
Das hast du dann neben deinem Profifußballtum gemacht?
Genau. Also ich bin...
Wie hast du das alles unter einen Hut bekommen?
Das ist eine gute Frage. Ich habe es einfach gemacht. Also wie, ich kann das gar nicht sagen, weil klar war, der primäre Fokus war natürlich auf dem Fußballer-Dasein. Aber ich muss ehrlich sagen, dass diese Erfahrung in der Pflege mir sehr, sehr viel gegeben hat. Und was meine ich, wenn ich sage, das wird es heute wahrscheinlich nicht mehr geben? Muss ich vorstellen, ich war zu der Zeit unter den Top 10 der jüngsten Bundesliga-Profis in der Geschichte. Und ja, war dann natürlich in aller Munde, irgendwie in den Zeitungen und so, und bin dann hab dann Bundesliga gespielt am Wochenende und bin am Montag früh dann wieder ins Altenheim gegangen und habe die älteren Menschen gepflegt. Ne? Also, und es war nicht so ein Alibi-Ding, um dem Zivildienst aus dem Weg zu gehen, sondern ich war 100% eingebunden. Ich hatte meine Person, die ich dann jeden Tag gepflegt habe, die ich gewaschen habe, denen ich geholfen habe beim Essen. Ich habe nachmittags dann Klingeldienst gehabt, wo ich auch wahnsinnige Erfahrungen hatte, weil zum Beispiel eine Frau da aus dem Krieg ein Kriegsopfer war, die hat nur noch ein Bein gehabt und die konnte halt nicht allein auf Toilette. Und wenn es dann geklingelt hat, dann musste ich da aufs Zimmer gehen. Und das waren natürlich Momente, die nicht immer schön waren. Ne? Also da gab es auch schon eine besondere Situation. Und das muss man sich einfach mal vorstellen, dass ein Bundesliga-Profi parallel dann in der Pflege ist und ältere Menschen pflegt. Das ist schon im Nachhinein auch ein bisschen crazy.
Ja, total. Aber war dir das damals nicht manchmal dann auch, ist das nicht sehr, sehr schwer gefallen, dass du dann auch dachtest, eigentlich, ich bin doch jetzt hier der große Bundesliga-Profi. Warum muss ich das denn hier machen? Darauf habe ich eigentlich überhaupt keinen Bock.
Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich so gedacht habe. Freiburg ist natürlich auch ein sehr besonderes Umfeld. Ich glaube, wenn du lernst da bestimmte Werte, die du dann auch in deinen Charakter implementierst. Also das ist so diese Demut und auch irgendwie diese Bodenhaftung und so. Das sind Sachen, wahrscheinlich wäre das in einem anderen Umfeld schneller gegangen, dass man anfängt abzuheben. Aber zu der Zeit war ich einfach dankbar. Und es hat mir mit der Zeit dann in der Pflege auch wirklich Spaß gemacht. Das ist das Verrückte, weil du ja eine Beziehung zu den Menschen aufbaust und dann diese unschönen Dinge, sag ich mal, Gerüche und was dann alles so auf dich zukommt, gar nicht mehr so richtig wahrnimmst. Im Gegenteil, du bekommst auch ganz viel zurück. Und das ist was, wo ich eigentlich heute noch sehr, sehr gerne dran zurückdenke.
Gleichzeitig hast du ja auch noch Schule gehabt. Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, aber das wird nachher nochmal ja schon relevant. Wie hast du denn das jongliert bekommen und vor allem auch die Motivation für dich damals schon gehabt, zu sagen, es ist wichtig und ich kann mich jetzt nicht ausschließlich nur auf den Sport konzentrieren.
Also ich war nie der beste Schüler. Das war eher so Mittel zum Zweck. Und ich glaube, da hat mir das Internat auch geholfen, weil wir hatten da Pädagogen und hatten auch die Möglichkeit, Nachhilfe zu bekommen etc. Aber ich hatte dann auch unglaublich viele Fehlstunden. Also ich habe schon immer meine Grenzen ausgetestet. Und ich glaube, oder ich weiß, dass ich für die handelnden Personen ein sehr, sehr schwieriger Fall war, zu betreuen. Deshalb war mir klar, ich muss die Schule irgendwie durchbringen. Aber dadurch, dass ich mit 17 Profi wurde, war mir auch klar, dass das mein Weg sein soll und dass ich jetzt nicht irgendwie noch überlegt habe zu studieren oder so. Ich war froh, dass ich meinen Abschluss einigermaßen, Bergrealschule damals habe ich gemacht, einigermaßen geschafft habe und damit war das Thema für mich auch erledigt.
So, und dann bist du in die Profiwelt eingetaucht und hast dort dann ja sehr lange als Profi gespielt. Bist ja dann auch in die Nationalmannschaft gekommen. Wie kommt der Anruf zustande? Wie fühlt man sich dann? Du musst aber ein bisschen mit auf deine Reise.
Früher war das noch ein bisschen anders. Also ich habe ja knapp 3, 4, fast 5 Profijahre auf dem Buckel gehabt, bevor ich Nationalspieler wurde. Heute geht es ja teilweise nach 10 Spielen oder so. Das heißt, ich war schon relativ erfahren als Profi, weil ich bin Profi geworden in der ersten Liga, bin dann noch in die zweite Liga gegangen, habe fast 3 Jahre zweite Liga gespielt, bevor ich dann wieder in die erste Liga gekommen bin. Und es gab ganz viele Momente in dieser Zeit, in Freiburg auch, als ich dann Profi war, wo das Ganze auch hätte in die andere Richtung kippen können, wenn ich nicht eben richtig war. Ich bin auch schon so ein Typ, wenn ich zurückblicke, der, wenn er am Scheideweg stand, auch immer das Glück im richtigen Moment hatte, wenn man es so nennen will, oder die richtigen Leute, die mich ins Glück geschubst haben sozusagen, weil ich bin Profi geworden, ich war Shootingstar, alles schön und gut, aber wir sind trotzdem als Mannschaft abgestiegen und ich hatte dann schwierige Jahre, wo ich nicht immer Stammspieler war, wo ich schon überlegt habe, den Verein zu wechseln und man kann sich vorstellen, wenn man in der zweiten Liga nicht Stammspieler ist und dann den Verein wechselt, dann wird das kein großer Move sein, sondern der wird tendenziell eher kleiner werden vom Verein und dann ist die Gefahr auch natürlich da, dass man relativ schnell in der Versenkung verschwindet. Und ich hatte dann ein Jahr, bevor ich wieder in die erste Liga gekommen bin, das Glück, dass ich einen Trainer hatte, der mir von Tag 1 gesagt hat, ich baue auf dich und habe auch da wieder Glück gehabt, weil der Trainer, bevor Robin Dutt war, das bevor er dann nach Freiburg gekommen ist, hat er einmal ein U21-Länderspiel von mir gesehen und komischer, lustiger, glücklicherweise habe ich in dem Spiel ein Tor gemacht. Ich war der beste Mann auf dem Platz, ich war Kapitän. Und nach dem Spiel hat er natürlich gesagt, Dennis, du bist mein Mann, so auf die Art. Und so war es dann auch. In der Folgesaison hat er mich wieder zum Topspieler in der zweiten Liga gemacht, indem er mich aber auch dann auf einer anderen Position hat spielen lassen. Und erst dann im Folgejahr bin ich zum großen HSV gewechselt in die erste Liga. Aber das wäre eben ohne dieses Jahr, wo ich einen Trainer hatte, der mir 100% Unterstützung gegeben hat, gar nicht möglich gewesen. Und so ist es dann halt manchmal, dass ganz viele Kleinigkeiten, aber dass die richtigen Personen sein müssen, um dir im richtigen Moment die Unterstützung zu geben, die man braucht. Dann bin ich zum HSV gegangen. Es war natürlich die große, weite Welt für mich. Vom überschaubaren Freiburg dann zum HSV, der damals ein absoluter Top-Verein war. Ich werde nie vergessen, wie der Fuhrpark war. Da habe ich kurz gedacht, eigentlich, dass ich zu Real Madrid gewechselt bin, weil da stand wirklich alles an Brands, die man so kennt. Und ja, ich habe mich auch da total schwer getan am Anfang. War fast, ich glaube, 3 Monate oder so nicht wirklich im Kader und hatte dann Glück im Unglück für jemand anderen, dass er sich verletzt hat und bin dann in die Mannschaft reingerutscht und habe es dann geschafft, mich da festzubeißen, mich durchzusetzen. Und habe dann wirklich 2 Top-Jahre gehabt mit 2008 meiner Debütsaison und dann 2009 mit der Europameisterschaft U21. Und bin dann Ende 2009 auch Nationalspieler geworden und 2010 war ich dann auch bei der Weltmeisterschaft dabei. Also da ging das dann Schlag auf Schlag. Was oft so ist, wenn du bei einem großen Verein spielst und deine Leistung bringst, dann geht's halt wesentlich schneller. Und ja, um auf deine Frage zurückzukommen, wie war das mit dem Anruf? Es ist ja so, dass man schon ein Gefühl hat, irgendwann, es könnte soweit sein, vor allen Dingen nach dem Europameisterschaftstitel 2009 mit der U21, wo ganz, ganz viele, die 2014 dann Weltmeister wurden, natürlich auch dabei waren. Mesut Özil, Jerome Boateng, Benny Hövedes, Mats Hummels, Manuel Neuer. All diejenigen sind 2014 der Weltmeister geworden, weil nach der EM 2009 war klar irgendwie, das ist eine goldene Generation und es werden einige von den Spielern dann auch im A-Kader sein. Ich war jetzt nicht der erste Name, den man da genannt hat, aber ich bin halt dann mit dieser Gruppe dann auch mitgeschwommen, weil die Linksverteidigerposition auch immer vakant war, nachdem Philipp Lahm sich dann ja entschieden hat, dass er rechts spielen will. Und dann habe ich schon immer gehofft und vermutet und irgendwann kam dann der Anruf, soweit ich mich erinnern kann, war es aber Hansi Flick, der mich angerufen hat damals und mir gesagt hat, dass sie mich gerne einladen würden. Und ja, die Freude war da natürlich riesig. Ja, und dann war es irgendwann soweit.
Wie war es das erste Mal, das Trikot zu bekommen und dann das anzuziehen und dann zu spielen?
Also ich muss sagen, es fängt schon früher an, wenn man nominiert wird und dann sich im Hotel trifft. Und dann, ich meine, da waren ja alle Topspieler auch dabei, die man sonst, klar hat man gegen die gespielt, aber es ist schon nochmal was anderes, wenn es dann auf einmal deine Mannschaftskameraden sind.
Kennen einen dann alle? Also gehst du dann da rein und alle wissen schon, ah, das ist der Dennis? Oder stellst du dich dann vor und dann fragen die erstmal, wer bist du oder wie ist so die Community? Kennt man sich da schon vorher und muss sich dann nicht mehr wirklich vorstellen?
Nee, man kennt sich dann schon natürlich, weil man sehr, sehr oft gegeneinander gespielt hat. Aber klar, ist das eine total neue Situation dann, wenn dann auf einmal die Schweinsteigers und Lahms und was weiß ich, Mertesacker und all diese Jungs dann auf einmal ja, neben dir sitzen. Das ist ja schon nochmal ein Unterschied, das verstehen auch viele nicht. Denken, okay, Bundesliga, man spielt ja gegeneinander, man scheint ja da irgendwie auf einem Level zu sein, aber das ist nicht so. Gerade die Bayern-Fraktion, die haben nochmal eine andere Aura und natürlich auch eine andere Geschichte und die hat man ganz oft schon in irgendwelchen Champions-League-Finalen gesehen und war dann irgendwie, ist doch noch weit weg. Ne? Trotzdem, man denkt, man ist relativ nah dran, aber es ist schon nochmal ein anderes Level und die dann auf einmal als seine Mannschaftskameraden zu haben, da hat man schon sehr, man ist schon sehr ehrfürchtig. Zumindest war es bei mir so. Wie gesagt, dann kommt man da an im Hotel und beim DFB ist alles vom Feinsten, dem eigenen Koch und die haben dann zwei mehr Zeugwarte, als es im Verein gewohnt bist und Physiotherapeuten und das Beste vom Besten in allem. Und das spürt man einfach von Tag 1, dass das nochmal was Besonderes ist. Und da war ich schon immer sehr angespannt. Gerade die ersten Nominierungen, die ich hatte, war ich schon ja auch ein bisschen verunsichert, weil das alles so groß wirkte. Und das hat schon ein bisschen gedauert.
Gibt es da Einführungsrituale für die Neuankömmlinge?
Nee, Gott sei Dank nicht. Und ich bin bis heute, das gibt es ja bei Mannschaften sehr, sehr häufig, bis heute bin ich daran, ich bin drum rumgekommen, dass ich nie irgendwas machen muss. Weil bei ganz vielen ist es so, du musst singen, musst auf dem Stuhl stehen und singen oder keine Ahnung. Und davor hatte ich immer so Angst und ich hatte immer Glück, dass wenn ich irgendwo gewechselt bin, dann gab es das nicht oder ich bin zu spät gekommen oder irgendwie sowas. Also bei Nationalmannschaft gab es das zum Glück nicht.
Muss auch noch nicht mal einen Kuchen backen und mitbringen.
Nein, zum Glück nicht. Backen konnte ich auch nicht.
Und so, jetzt spulen wir mal ein bisschen vor und nähern uns dem Ende deiner Profikarriere. Du spielst lange Jahre erfolgreich Fußball und bist dir aber auch bewusst, dass du nicht mit 50 noch Profifußballer sein kannst. Ab wann fängst du an oder hast du angefangen, dir Gedanken zu machen, was kommt eigentlich nach meinem Karriereende? Und wie steuere ich auch mein Karriereende? Mache ich das aktiv? Warte ich einfach, bis mich keiner mehr haben will? Wann gehen diese Gedanken los und wie nähert man sich deiner Lösung?
Also bei mir hat es relativ früh angefangen, dass ich mich zumindest mit Themen beschäftigt habe, die nichts mit Fußball zu tun haben, weil irgendwann, also wenn man meine Geschichte sieht, dann war ich ja relativ früh gezwungen, erwachsen zu werden. Ich bin mit 13 weg von zu Hause, mit 15 dann im Internat, wo man sich um viele Dinge selber kümmern muss. Also viele denken ja vielleicht, das ist dann so, ja okay, da wird einem alles gemacht, also zumindest zu meiner Zeit war es nicht so. Also ich musste relativ früh lernen, wie es ist, Wäsche zu waschen und auch mal irgendwie was zuzubereiten, sauber zu machen, mein Zimmer und all so ein Kram. Deshalb, und es war in Freiburg so, dass wenn du Profi wurdest, dann musstest du aus dem Internat ausziehen. Das heißt, ich bin dann auch mit 18 war das dann, aus dem Internat ausgezogen. Das heißt, auch da war ich dann relativ früh in meinen eigenen vier Wänden und habe das fortgeführt, was ich im Internat weiter gelernt habe. Und ich war immer weg von der Familie. Also es war nicht so, dass ich Mama und Papa anrufen konnte, hey, kannst du mir mal helfen? Das heißt, ich würde schon behaupten, dass ich früh reif war, weil ich es musste. Und das heißt, ich war dann so mit Mitte 20. Also ich habe mir schon andere Fragen gestellt, die sich so typische Fußballer gestellt haben in dem Alter. 26, so würde ich sagen, 27. Natürlich auch aus den Erfahrungswerten, weil wenn ich jetzt nochmal springen muss, das ist vielleicht nicht das Thema, aber ich hatte auch dann zu meinen HSV-Zeiten 2012, 2000, eigentlich 2013, kurz vor meinem Wechsel nach Schalke, wirklich ein Erlebnis, wo ich sagen kann, da wurde mir vieles auch zu viel. Also ich wurde gezwungen, Dinge aufzuarbeiten aus meiner Vergangenheit, die ich sonst verdrängt habe. Mhm. Aber mein Körper hat mich dazu gezwungen, sie aufzuarbeiten. Ich war, heute würde man dieses neumodische Wort von Burnout vielleicht sagen. Ich war kurz davor, das haben mir die behandelnden Personen mitgeteilt. Ich war nicht in der Lage, einen Pass über 5 Meter mehr zu spielen, weil mein System einfach gesagt hat, bis hierhin und nicht weiter. Das ist natürlich dem geschuldet, dass ich in eine Position gekommen bin, wo ich nicht mehr nur meine eigenen Erwartungen erfüllen musste, sondern auch die des Clubs. Ich war dann in der Zeit irgendwie der einzige und letzte Nationalspieler. Mich wurde so ein bisschen in die vordere Reihe geschubst, in der Art so, jetzt ist es Zeit, mehr Verantwortung zu übernehmen, auch für die Mannschaft, für den Club. Obwohl ich gar nicht bereit war von meiner Persönlichkeit, aber das habe ich natürlich nicht so gesehen. Man ist ja dann auch stolz, dass man in so eine Position kommt. Das ist ja auch so eine Art Bestätigung für einen selbst. Aber ich habe dann auf sehr harte Art und Weise erkennen müssen, dass ich noch nicht ready war und noch ein paar Dinge regeln musste, bevor ich mit solchen Themen auseinandersetzen konnte. Und dann war ich mitten in der Saison 3 Wochen raus, wo ich mich wirklich intensiv mit meiner Vergangenheit auseinandersetzen musste. Ich hatte auch psychologische Behandlung dabei. Ich hatte auf Körperebene alles auf links gedreht. Ich hatte Körpertherapie sogar damals kennengelernt, was ich nie kannte. Ich komme irgendwie aus der Hood sozusagen und wollte von sowas nie was wissen, weil Schwäche zeigen war nicht. Mhm. Aber wie gesagt, wenn der Körper einem dann signalisiert, es geht nicht mehr, dann musste man sich zwangsläufig damit auseinandersetzen. Und das war für mich schon eine sehr prägende Zeit. Und ich sage auch immer rückblickend, war das die wichtigste Zeit meines Lebens, weil ich ja das erste Mal auch gefühlt habe, was es bedeutet, mit sich im Reinen zu sein, bei sich zu sein. Und ich habe auch wirklich zu der Zeit das erste Mal in meinem Leben gespürt, wie es sich anfühlt, Glück zu empfinden. Und zwar Glück aus keinem Grund. Glück, das aus meinem tiefen Inneren kam, dafür, dass ich am Leben bin, dass ich bin, wie ich bin. Und das war das Ergebnis dessen, dass ich halt wirklich ein paar Dinge aufräumen musste. Und vorher man sich immer rational Dinge irgendwie in seinen Kopf setzt oder vornimmt, ja, glücklich bedeutet das und das und das, aber auf der Gefühlsebene man gar nicht richtig weiß, was das bedeutet. Mhm. Und das habe ich da gespürt. Und für diese Erfahrung bin ich unglaublich dankbar. Und auch für das, was ich da gelernt habe, weil das heißt nicht, dass ich danach erleuchtet war, aber ich weiß halt bis heute, wenn ich fühle, es ist irgendwas nicht so richtig, es läuft irgendwas nicht richtig oder ich bin nicht in meiner Mitte, dann weiß ich, was ich machen muss oder was ich machen soll. Und das hat mir dann auch in meiner Karriere danach geholfen, wo ich dann immer wieder Coachings auch gemacht habe, wenn ich gespürt habe, dass irgendwas nicht in meiner Balance ist. Und dadurch, dass ich mich halt mit so vielen tiefgehenden Themen dann auseinandergesetzt habe, wurde es dann halt in der Kabine für mich dann Mitte, Ende 20 ein bisschen langweilig, weil es dann halt immer dieselben Themen sind, so in der Kabine mit Jungs. Mhm. Und auch die Kabine ja dann tendenziell immer jünger wird, wenn ich älter werde, ist ja klar. Und dann habe ich schon auch mich bewusst mit vielen Themen auseinandergesetzt, die nichts mit Fußball zu tun hatten.
Und wie hast du dann da auf der beruflichen Seite drauf geschaut und was waren so Optionen, die in deinem Kopf waren, was du nach deiner Profikarriere machen könntest?
Ich hatte jetzt nicht so den Gedanken, ja okay, das will ich nach meiner Karriere machen, aber ich war halt immer ein sehr offener, bin es immer noch, interessierter Mensch an Themen oder an Dingen, die es da draußen abseits des Platzes noch gibt und war immer oder bin auch immer offen dazu zu lernen und ja, Netzwerke aufzubauen und zuzuhören, zu gucken, wie kann man Menschen miteinander verbinden und all so ein Kram. Das hat mir eigentlich immer Spaß gemacht. Ich hatte nie den klaren Plan, was kann ich nach meiner Karriere machen. Natürlich so, wenn es dann, ich sag mal, 1-2 Jahre, bevor ich aufgehört habe, habe ich dann auch so ein klareres Bild bekommen. Habe dann auch mein Managementstudium gemacht, weil das immer schon was war, was mir Spaß gemacht hat oder wo ich glaubte, dass ich da ein Mehrwert auch für andere sein kann. Aber auch da wurde ich eines Besseren belehrt. Also das eine ist, sich irgendwie einen Plan zu machen. Das andere ist, wie der Plan dann am Ende kommt. Das ist nämlich ganz oft, zumindest in meiner Erfahrung, so, dass es ganz anders kommt. Und ja, das ist auf jeden Fall, da unterhalte ich mich auch mit einigen Ex-Spielern, eine sehr schwere Phase für einen Fußballer, der 16 Jahre eine Sache gemacht hat. Voll. Das ist schon hart.
Also ich meine, das ist ja ähnlich, hörst du ja bei vielen Menschen, die in Rente gehen. Also wenn sie wirklich dann 67 sind und dann in ein Loch fallen, weil sie keine Aufgabe mehr haben und plötzlich auch sich selbst nicht mehr so wichtig fühlen. Mhm. Und das ist natürlich da extrem früh der Fall, wenn man sagt, okay, es gibt jetzt nicht mehr die Möglichkeit, weiter Profi zu sein. Und gleichzeitig man natürlich auch in einer gewissen Position war, wo man viel Geld verdient hat.
Im besten Fall. Ne? Wir reden immer nur von der Spitze des Eishockeys.
Ja, genau.
Natürlich auch viele, wo es nicht der Fall ist.
Aber wenn du echt auf einem sehr hohen Profiniveau unterwegs warst und gespielt hast und dann plötzlich von einem Tag auf den anderen ist dann irgendwie dein Vertrag zu Ende und das, an was man sich irgendwie gewöhnt hat, ist dann erstmal anders. Und ich kann mir das schon vorstellen, dass das herausfordernd ist auf vielen Ebenen.
Absolut.
Und wie bist du damit umgegangen? Also wie hast du dann deine ersten Engagements, Themen gemacht danach oder dabei?
Also wie du sagst, es verändert sich natürlich viel. Mir hat auf jeden Fall geholfen, dass ich Familie hatte schon davor. Mhm. Das sage ich ja auch ganz ehrlich, weil eine Familie gibt dir schon mal eine gewisse Struktur. Mhm. Weil es fängt ja schon bei Themen an, wenn du in einem Hamsterrad warst, was ja auch viele sind generell, wo du deinen Tag diktiert bekommst. Da fängt es ja schon an. Ja. Wie strukturiere ich jetzt meinen Tag? Ein ganz banales Ding. Und mit Kindern ist so, da hast du schon mal, okay, die Kindergarten und Schule und da hast du schon mal, okay, ich muss relativ früh aufstehen.
Ja.
So, dann fängt dein Tag schon mal vernünftig an. Wenn ich das nicht gehabt hätte, dann ist es natürlich, wenn ich keine Frau gehabt hätte, dann ist natürlich die Verführung groß, dass du dann auch bis in die Puppen immer wach bist und gehst feiern und dann versuchst du deine Bestätigung woanders zu suchen, die du vorher im Sport hattest. Dann vielleicht bei Frauen, bei Alkohol, bei Gambling, also die Gefahr ist riesig. Ne?
Mhm.
Also deshalb bin ich schon mal froh, dass ich Familie hatte, als ich aufgehört habe. Zweite Sache, die sich natürlich total verändert, hast du Familie, dann ist es so, deine Frau war aber eigentlich gewohnt, dass du viel weg bist. Mhm. Auf einmal bist du viel zu Hause. So.
Segen und Fluch, ne?
Sehr Fluch und Segen, genau. Also es sind ganz viele, also ich habe mich natürlich dann auch damit beschäftigt, dass dann ganz viele Beziehungen auch kaputt gehen, kurz nach Karriereende des Spielers, weil sich viele Dinge verändern. Weil der Mann sich auch verändert. Also viele sagen ja, sind dann auch immer sehr vorurteilhaft der Frau gegenüber, wenn die sich trennen, sagen, ja okay, jetzt verdient er nicht mehr so viel Geld, jetzt haut sie ab. Aber der Mann verändert sich ja auch. Du bist nicht derselbe, wenn du nicht in dieser Position bist, wenn du nicht diese Bestätigung ständig hast, wenn du vielleicht dann irgendwann nicht mehr erkannt bist, dann hast du ein anderes Selbstbewusstsein auch. Es verändert sich. Und das verändert sich dann ja auch zwischen dir und deinem Partner, weil du ja auch irgendwie, du bist ja dann auch fast eine andere Person. Also das sind schon Challenges, die ich sehe und wo ich im Nachhinein sehr dankbar bin, dass ich relativ open-minded in der Hinsicht bin und das auch einzuschätzen weiß. Trotzdem war es bei mir hart. Ich habe ja gerade eben gesagt, dass ich mir hätte vorstellen können, Management zu machen. Ich hatte das Glück, dass ich direkt mal nach meiner Karriere die Chance bekommen habe, bei einem Zweitligisten in Österreich in der Management-Ebene einzusteigen durch einen Bekannten aus Hamburg, das aber dann aus vielerlei Hinsicht nicht funktioniert hat. Jetzt nicht wegen meiner Arbeit, aber das war dann eine komplizierte Konstellation mit EV, also der alteingetragene Verein gegen die ausgegliederte Profiabteilung und wir waren die Profiabteilung und die waren der Verein und da war es immer ein Kampf gegeneinander, die Neuen, die Alten, der Investor, dann den Geldhahn zugedreht und da gab es viele Thematiken, warum das dann nicht geklappt hat. Aber inhaltlich habe ich da auch Dinge für mich erkannt, wo ich sagte, das ist nicht das, wie ich mir das vorstelle oder wie ich es mir vorgestellt habe, weil es schon auch sehr politisch ist. In so einer Organisation Profifußball bist du, und da habe ich mich auch mit einigen unterhalten, die dann früh in solche Positionen gekommen sind, bist du mehr beschäftigt daran, irgendwie den eigenen Laden politisch sauber zu halten, anstatt du irgendwie kreativ nach vorne arbeiten kannst mit einer gewissen Vision. Da wirst du relativ schnell eingebremst oder bekommst die Realität vor Augen geführt. Du bist auch wieder abhängig von zu vielen fremden Personen. Wenn denen dein Gesicht nicht mehr passt, dann bist du wieder in der Position, dass du dann deinen Wohnort wechseln musst und all sowas. Mit Familie ist das auch nicht ganz so einfach. Deshalb bin ich froh um die Erfahrung. Gerade für das, was ich jetzt mache, ist es gut, die andere Seite auch kennengelernt zu haben. Aber das war nicht das, was mich auch erfüllt hat. Und deshalb musste ich das dann von meiner ursprünglichen Idee wegstreichen und dann fängt es wieder von vorne an. Da war ich wieder zu Hause und habe dann wirklich drüber nachgedacht, was kann ich machen? Ich meine, ich habe auch ein großes Netzwerk bei Unternehmern und all so, und da kriegt man viele Pitch-Decks zugeschickt und machst du mal Investments hier, Investment da, aber das ist nicht meine Leidenschaft. Das ist nicht das, was ich mir mein ganzes Leben vorstellen könnte zu tun. Abgesehen davon fängst du da ja auch, dass die vielleicht die dritte Erkenntnis, alles, was du nach deinem Profigeschäft machst, steigst du wieder als Amateur ein. Und das musst du dir bewusst sein. Und auch das mit deinem Ego und deiner Persönlichkeit, die du von davor hast, wo du sagst, ja, ich gegen den Rest der Welt, musst auch damit klarkommen, dass wenn du, egal was du danach anfährst, wird es Leute geben, sind dir weitaus überlegen. Das ist auch ein Learning. Das musst du für dich auch irgendwie verarbeiten können. Und dann habe ich mich tatsächlich nach längerer Zeit auch hingesetzt und einfach rational runtergeschrieben, was sind denn eigentlich die Dinge, die mir Spaß machen, die mich ausmachen, wo ich auch anderen helfen kann und trotzdem dabei auch Geld verdienen kann, weil das ist auch was, was natürlich den Erfolg irgendwie ausmacht, wo wir Profisportler auch getrimmt sind für, weil das ist so ein bisschen die Währung des Erfolgs, ne? Also das so abzuwerten, irgendwie ist ein Teil unserer DNA, sage ich mal. Irgendwie gehört das dazu. Was ich mache, muss erfolgreich sein. Und Erfolg wird immer auch ein bisschen monetär gemessen. Das ist so, ist auch nicht immer richtig, aber so, das war meine Überlegung. Was macht mir Spaß? Was macht mich aus? Wo kann ich anderen helfen? Und wie kann ich damit vielleicht auch ein bisschen Geld verdienen, damit es Spaß macht? So. Und dann bin ich halt auf das gekommen, was ich jetzt mache. Und das ist eben genau all diese Erfahrungen, diesen Struggle, diese Leiden, Höhen und Tiefen, die ich durchgemacht habe, jetzt einfach als Erfahrungsschatz anderen mitzugeben, die den Weg genauso gehen wollen und dabei zu netzwerken, da mit Menschen zu tun zu haben und damit Geld verdienen zu können, unabhängig leben zu können, unterwegs zu sein, viele neue Dinge kennenzulernen. Das vereint alles dieser Beraterjob, den ich jetzt mache. Und deshalb habe ich mich entschieden, das zu machen. Und ich muss sagen, dass ich, seitdem ich mich entschieden habe, das zu machen, ich auch wieder dieses besondere Gefühl habe, was ich auch hatte, als ich Profi war.
Das heißt, du berätst dann andere Sportler daran, was sie machen sollen?
Genau.
Nach ihrem Karriereende oder dabei?
Dabei.
Dabei.
Auf dem Weg und dabei. In allen verschiedenen Facetten. Und da kann ich halt ganz viel miteinander vereinen, was ich halt auch als Erfahrung gesammelt habe. Sowohl auf der Vereinsseite, auf der Geschäftsseite, auf der zwischenmenschlichen Seite. Eigentlich, also wenn ich so übergreifend sagen müsste, ich habe sehr, sehr viel zu geben, weil es gibt eigentlich keinen Menschencharakter, in den ich mich nicht reinversetzen könnte, weil ich komme aus zwei unterschiedlichen Kulturen, Nationen. Ich bin sowohl auf der Straße teilweise aufgewachsen, als auch mit den elitärsten Leuten unterwegs gewesen. Ich habe auf dem höchsten Niveau gespielt. Ich war bei einer Weltmeisterschaft, ich habe Champions League gespielt. Ich habe aber auch 3 Wochen lang, oder ich habe es auch erfahren, was bedeutet, keinen Pass mehr über 5 Meter spielen zu können. Irgendwo Körpertherapie, Meditation und all so ein Kram zu lernen. Also diese Facetten, was ich durchgemacht habe, sind einfach so ausführlich, dass ich glaube, dass ich jedem Angehenden und auch Profi zumindest als eine Art Mentor in allen verschiedenen Richtungen einen riesen Mehrwert bieten kann.
Und das heißt, wenn ich jetzt ein Profisportler bin, dann spreche ich dich an und dann bezahle ich dich für deine Expertise oder ist das in irgendeiner Art und Weise erfolgsabhängig? Wie ist das grundsätzlich strukturiert?
Naja, dieses Agenturgeschäft ist so, dass der Spieler mich nicht bezahlt, sondern der Verein. Das heißt, da gibt es natürlich das Verhandlungssache, aber da gibt es so eine Faustformel, auch wenn die FIFA da aktuell versucht, so ein bisschen gegen vorzugehen, aber so roundabout 10% des Bruttojahresgehaltes bekommt der Berater. Das ist ein Teil, da gibt es natürlich noch auch Anteile von den Ablösesummen etc. pp.
Und das heißt, du bist jetzt derjenige, der dann am Spielfeldrand steht und Spieler anspricht oder ist das eher ein Empfehlungsgeschäft? Wie läuft das? Wie kommen neue Klienten zu dir?
Nee, das ist absolut Vertrieb, Akquise, ja. Vierter Punkt, ist gut, das vierte Punkt, was man lernen muss. Ich würde mich jetzt nicht da reinpacken, aber was ganz viele lernen müssen und was auch vielen im Weg steht, ist, dass man lernen muss, wieder zu arbeiten. Oder sagen wir es mal so, du bist schon gewohnt zu arbeiten, aber anders zu arbeiten. eben nicht nur diese 2 Stunden Training, 2,5, 3 Stunden Training, das auf körperlicher Ebene sehr anspruchsvoll ist, aber zeitlich eben ein relativ kleines Fenster ist. Das heißt, dann gibt's halt, du musst halt, wenn du Erfolg haben willst, musst du halt reinhauen, ne? Und das fängt morgens an und hört nachts, in dem Geschäft zumindest, hört es nachts auf. Wenn mich irgendein Spieler anruft, der ein Problem hat, dann ruft er mich an und ich versuche für ihn da zu sein. Mhm. Aber ja, ich habe ein Team aufgebaut, also ich bin wie so ein kleiner Start-Upper.
Wie viele Leute?
Wir sind da 5 Leute jetzt, die dann auch regelmäßig auf den Sportplätzen unterwegs sind. Ich natürlich auch, wenn ich dann in der Region bin, die Akquisegespräche haben, zu denen ich dann natürlich immer dazukomme, meistens im zweiten Schritt. Und dann versuchen wir, die Spieler davon zu überzeugen, warum es richtig ist, mit uns zu arbeiten und nicht mit einer von diesen tausenden Agenturen, die es da draußen gibt. Das ist auf jeden Fall kein einfaches Business, aber es ist ein Business, was so viel Spaß macht, weil ich gelernt habe, wie schön es ist, Dienstleister zu sein. Mhm. Ich stehe ja jetzt komplett auf der anderen Seite. Und diese Momente, die ich jetzt schon hatte in diesem knapp halben Jahr, seitdem wir offiziell am Markt sind, was für einen Impact man auf die Entwicklung eines jungen Menschen haben kann und wie man vieles verändern kann in deren Denkweise, ist für mich unglaublich schön. Schönes Gefühl. Und deshalb glaube ich, dass ich da genau richtig bin.
Was ja heutzutage anders ist als damals, als du Profi warst, ist die Präsenz auf Social Media. Mhm. Also das ist ja heutzutage, wenn man sehr erfolgreich ist, ja fast der lukrativere Kanal und langfristigere Kanal als das Sportgeschäft an sich. Hat man so ein bisschen das Gefühl von außen. Wie siehst du da die Situation, ist das ein, verschiebt sich auch so ein bisschen das Machtverhältnis, dass das auch eine Währung ist, die der Spieler quasi dem Verein noch zusätzlich zur sportlichen Leistung mitbringt? Und wie ist da die Selbstwahrnehmung der Spieler? Trägt das noch mehr dazu bei, dass man so ein bisschen abhebt und glaubt, man kann überall über Wolken gehen oder auf Wolken gehen?
Also ich glaube, dass da noch sehr viel Potenzial drinsteckt, was noch nicht so richtig klar ist, wie das genutzt werden kann. Natürlich ist die Reichweite von Social Media ein zusätzliches Asset für den Verein. Aber man muss auch ehrlicherweise sagen, das gehört ja zum Gesamtasset des Spielers. Und wenn in der Regel, wenn jemand schon so groß ist, dann kommt er auch nur für bestimmte Vereine in Frage und dann ist auch seine Bezahlung dementsprechend groß, die das so ein bisschen mit abdeckt schon, weil du ja bestimmte Rechte immer auch an den Verein abgibst, damit er das an seine Sponsoren etc. auch weitergeben kann. Es macht ja auch Sinn. Das ist auch die Rechtfertigung, warum er so ein hohes Gehalt hat. Also das ist schon ein bisschen damit abgedeckt. Aber ansonsten sieht man ja auch, ganz viele Topstars benutzen das sehr selektiv, weil es natürlich auch eine Angriffsfläche ist. Ja, muss man auch vorsichtig sein. Vereine sehen das nicht so gern, wenn man zu viele Dinge außerhalb des Platzes dann auch postet und so, weil man sich angreifbar macht. Also so richtig habe ich das Gefühl zumindest, dass man noch nicht weiß, wo ist da der richtige Weg, weil natürlich hat jeder das Interesse, auch der Verein, das zu monetarisieren. Auf der anderen Seite musst du auch gucken, dass es im Verhältnis bleibt und der Sport im Fokus bleibt. Also das ist noch nicht so richtig klar. Aber man muss natürlich das auch im Blick haben, damit der Kanal dann auch so genutzt wird, damit es einem nicht auf die Füße fällt, das ist klar.
Das ist ja das erste Mal. Ich meine, damals, als du Profi warst, hast du ja hauptsächlich deine sportliche Leistung eingebracht. Ja, und du hast einfach gut performt und du hast ja keine eigene Reichweite gehabt, die an dir hing, sondern war ja alles über weitere Medien dort gebündelt. Und heutzutage, wenn du als Profispieler deine eigene Audience aufgebaut hast und deine Follower hast, dann sind die ja bei dir und die nimmst du ja auch mit von einem Verein zum anderen. Und das ist ja schon eine neue Situation, wo du ja, wie du richtigerweise sagst, wo es noch nicht so ganz am Ende klar ist, wer bespielt jetzt eigentlich was und was ist eigentlich der Werttreiber und wie kann man da die Balance finden zwischen sportlicher Leistung, aber auch wichtigem Fokus auf dann Millionen an Followern, die man hat, wo ja dann auch Geschäft dranhängt und Umsatz dranhängt und Einnahmen dranhängen und gegebenenfalls auch Mitarbeiter dranhängen. Das ist schon ein spannender
Bereich. Ja, absolut, aber man darf auch als Spieler nicht vergessen, wo die Reichweite herkommt. Die kommt ja aufgrund der sportlichen Leistung.
Und deshalb, ist das allen klar?
Nein, aber so sehe ich das. Und deshalb ist es schon so, dass du, wie ich vorhin gesagt habe, du gibst schon auch einen Teil ab, weil natürlich die Vereine sind auch Wirtschaftsunternehmen, müssen auch funktionieren. Und du kannst dich nicht komplett, du kannst deinen Kanal nicht komplett abkoppeln von den Interessen des Vereins. Das funktioniert nicht. Weil der Verein hat Sponsoren, dann kannst du die schon mal nicht bespielen über deine sozialen Netzwerke. Und deshalb halten sich da ja auch viele zurück. Da siehst du ja dann bei den großen Kanälen meistens irgendwelche Trainings- oder Spielpostings. Da gibt es relativ wenig drumherum. Vielleicht mal ein Fashion Week-Besuch oder so, aber das war es dann auch, weil jeder weiß, dass man sich dadurch halt unnötig angreifbar macht. Und weil viele in dem Bereich, wir sprechen ja, wenn jemand 1 Million Follower hat, dann aufgrund wahrscheinlich seiner sportlichen Leistung, dann ist er auch unter den 1%. Das heißt, er wird bei einem Top-Verein sein. Dann ist das auch nicht mehr so relevant, beziehungsweise gar nicht relevant. Es sei denn, du hast große Brand-Deals, die sind aber eh zusätzlich abgedeckt. Ob das Nike, Adidas, Puma, die sind sowieso, das ist sowieso nochmal separat zu sehen. Und diese Themen bespielst du dann über deinen Kanal. Aber dass du jetzt so typisch Influencer-Marketing machst, also das ist einfach nicht relevant, weil es nicht im Verhältnis steht zu dem, was die Spieler sowieso schon verdienen. Mhm. Und deshalb wollen sie halt auch zu Recht das Risiko nicht eingehen, dass ihnen das auf die Füße fällt, weil monetär sie es eh nicht brauchen. Noch nicht. Aber ich glaube, die Situation verändert sich schon ein bisschen dahingehend, dass du halt auch nach der Karriere, ist jetzt bei mir nicht so, weil ich bin noch eine Generation zu früh, aber die, die jetzt so nachkommen, du nimmst halt eine Crowd mit in dein Leben danach, was du dann natürlich dementsprechend bespielen kannst, um dir auch weitere Einnahmenquellen aufzubauen. Das ist mit Sicherheit ein Thema, was nicht so unspannend ist.
Wärst du lieber heute Profi?
Schwer zu sagen. Ich meine, die Generation vor mir meckert dann noch mehr. Es ist, ich glaube, es war alles gut so, wie es ist. Ich bin eigentlich unter den Umständen, die ich hatte, die wirklich, wir haben einen kleinen Bruchteil geredet, aber die nicht ganz einfach waren, doch auch stolz, dass ich es so lange geschafft habe, mich auf dem Niveau zu halten. Ich bin mir sicher, es wäre unter anderen Umständen auch noch wesentlich mehr gegangen. Viele meiner Kollegen, mit denen ich ja zum Beispiel Europameister geworden bin, sind Weltmeister geworden. Solche Titel, große Mannschaften, das ist mir leider verwehrt geblieben, aber auch das hat seine Gründe. Aber insgesamt denke ich, bin ich froh, dass ich es knapp 16 Jahre auf hohem Niveau geschafft habe.
Ja, auf jeden Fall. Das ist, auch körperlich ist das ja sicherlich nicht ganz unanstrengend.
Das stimmt wohl.
Jetzt lebst du ja in Dubai, machst aber den Großteil deines Geschäfts schon in Deutschland. Wie kriegst du das alles unter einen Hut?
Ja, gutes Plan. Ich habe ja bis heute, ich weiß noch nicht, wie es jetzt in der nächsten Saison weitergeht, aber ich habe ja auch noch eine Zusammenarbeit mit Sky. Das heißt, ich bin da als TV-Experte im Fußball tätig. Das heißt, ich bin mindestens 1 bis 2 Mal für mehrere Tage sowieso im Monat in Deutschland und baue dann da drumherum immer meine ganzen geschäftlichen Termine. Wenn das jetzt nicht mehr so sein sollte, aus irgendwelchen Gründen, dann ist das einfach Timing. Dann bin ich einmal im Monat da für 5, 6 Tage, denke ich, werde dann meine Termine machen. Und wenn es gegebenenfalls so ist, das Gute ist, dass die Flugverbindungen aus Dubai in eigentlich überall hin super gut sind. Dann muss ich mich in den Flieger setzen und die Sachen regeln. Mein Team ist komplett hier vor Ort, also können ganz, ganz viele Dinge vorarbeiten. Und bis jetzt funktioniert das ganz gut. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass dadurch, dass ich vermeintlich weit weg bin, ist es aber so, dass wenn ich da bin, es viel konzentrierter, fokussierter nach Plan abgearbeitet wird, dass wir teilweise sogar effektiver sind, als wenn ich jetzt vielleicht die ganze Zeit da wäre und irgendwie für nicht so wichtige Dinge viel Zeit verbrauchen würde. Also ich habe das Gefühl, wir sind da auf einem guten Weg und sehr effektiv.
Bleibst du längerfristig da oder ist das erstmal nur für ein paar Jahre angedacht?
Also wir fühlen uns super wohl. Wir sind jetzt seit knapp 2 Jahren schon da. Wie lange wir da bleiben, kann ich nicht sagen. Für immer. Ich meine, wir sind sowieso vielleicht ein bisschen anders als Fußballer. Bist du sowieso gewohnt, irgendwie alle paar Jahre umzuziehen. Und du bist auch schon, wie man ja in der ganzen Geschichte gehört hat, war ich früh von zu Hause weg. Und auch da ist es ähnlich wie im Geschäftsleben. Oft kommen die Eltern oder Schwiegereltern zu Besuch, aber dann für eine längere Zeit. Besuchen uns in Dubai oder wir sind ja auch im Sommer 2 Monate hier und dann ist es viel intensiver. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich meine Eltern oder meine Schwiegereltern weniger sehe als vorher. Ich würde es tendenziell sogar sagen, wahrscheinlich mehr und dafür auch viel intensiver, weil länger am Stück. Sonst war es vielleicht mal 2 Tage oder mal 1 Tag, weil es irgendwie ein Spiel hatte oder keine Ahnung. Jetzt ist es halt so, wenn die nach Dubai zu Besuch kommen, dann ist halt mal 1 Woche am Stück. Und das auch nicht nur einmal im Jahr. Oder wir sind dann hier, sind 2 Monate am Stück. So, das sind Dinge, die gab es vorher nicht. Also gefühlt ist die Verbindung intensiver als vorher. Aber wie lange wir da bleiben, kann ich dir nicht sagen. Und sobald wir uns so fühlen würden, dass es sich nicht richtig anfühlt, dann würden wir auch dafür eine Entscheidung treffen. Aber wir sind jetzt keine, die sagen, okay, wir wohnen jetzt an einem Wohnort und hier bleiben wir bis ans Ende unserer Tage, sondern wir versuchen uns auch so ein bisschen leiten zu lassen von dem, was wir fühlen.
Mhm. Und wie seid ihr damals auf Dubai gekommen?
Das war während der Corona-Zeit. Ich muss sagen, wir haben schon sehr gelitten, auch meine Frau hauptsächlich, wie alle eigentlich, die dann mit Kindern zu Hause waren. Und ja, irgendwie ging dann ja die Arbeit in Innsbruck dann auch zu Ende. Und dann ja, saßen wir da und haben wahrscheinlich auch durch die Pandemie auch mehr Zeit gehabt, um drüber nachzudenken, um auch Dinge vielleicht anders wertzuschätzen, wie diese Freiheit zum Reisen und irgendwie mal, keine Ahnung, sich mit Kumpels treffen zum Essen. Und irgendwie hat man das wahrscheinlich auch so vermisst. Und dann haben wir gesagt, okay, hey, eigentlich ist das Leben zu kurz, als immer nur in seinem Mikrokosmos zu sein und immer dasselbe zu tun. Wir hatten eigentlich auch immer schon den Wunsch, im Ausland leben zu wollen, irgendwann mal. Das ist mir während meiner Karriere leider nicht gelungen. Und dann gab es halt dieses Fenster, ne? Wie es im Fußball auch so ist, du hast manchmal ein Zeitfenster und wenn du das verpasst, dann kommt diese Chance nie mehr wieder. Und so war es bei uns. Also die berufliche Situation hat sich so ergeben, dass es ging, weil es in Innsbruck nicht funktioniert hat. Die Kinder waren noch nicht in der Schule. Wir wollten immer mal im Ausland leben. Die Pandemie war gerade da. Und dann haben wir uns gesagt, hey, okay, wenn dann jetzt, weil wenn dann die Schule und so ist alles komplizierter, natürlich ist das auch machbar, aber das ist komplizierter. Und ich sage, okay, wenn dann jetzt und zurück können wir immer. Im Worst Case ist es dann einfach eine Erfahrung für uns gewesen.
Mhm.
Und wir haben natürlich auch nicht total naiv, wir sind seit fast 10 Jahren in Dubai im Urlaub, 2-mal im Jahr gewesen. Wir haben Freunde, die da leben. Wir hatten Freunde, die da ausgewandert sind. Also wir wussten schon, auf was wir uns einlassen. Und haben dann die Entscheidung getroffen, okay, let's do it. Und haben es dann gemacht.
Letzte Frage. Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Da fragst du den Richtigen. 10 Jahre ist für mich so ein Horizont, das ist so schwer für mich. Ich bin so ein, das ist auch vielleicht auch eine Schwäche von mir, dass ich so diesen langen Horizont nie, ich habe es auch immer gehasst, bis heute, in Deutschland zumindest, Immobilieninvestments zu machen, weil das zu lange dauert. Okay, in 10 Jahren kann ich dann irgendwie steuerfrei irgendwas zu verdienen. Das sind so, das 10 Jahre ist für mich so ein langer Horizont. Wenn ich überlege, was in meinen letzten 10 Jahren alles passiert ist, wenn mir das jemand gesagt hätte, das wäre verrückt. Deshalb ist das super schwer. Eigentlich, ich bin richtig happy mit meinem Leben. Und wenn du mir sagst, dass ich in dem, was ich jetzt angefangen habe, auch noch den Erfolg habe, den ich mir wünsche, den ich für mich auch, vielleicht für mein Ego, vielleicht auch ein bisschen für mein eigenes Selbst, Bewusstsein, vielleicht ist es so, auch brauche, um zu zeigen, hey, es geht eben nicht nur da erfolgreich, sondern es geht auch da erfolgreich. Wir leben in Dubai, wir haben ein schönes kleines Häuschen, meine Kinder sind so happy. Ich habe hoffentlich dann ja auch weiterhin die Freiheit, reisen zu können. Dann kann ich mir eigentlich nichts mehr wünschen. Sie sind gesund. Eigentlich bin ich sehr, sehr glücklich im Moment, muss ich ehrlich sagen. Also wenn du mich fragst, wo sehe ich mich in 10 Jahren? Genau da, wo ich jetzt bin, erfolgreich in dem, was ich tue und trotzdem in diesem Umfeld, in dem ich jetzt schon bin, dann bin ich schon super happy.
Das war doch ein schönes Schlusswort. Ich danke dir für deinen Besuch und das nette Gespräch.
Gerne.
Das war Curious About. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und freuen uns sehr über Feedback, Anregungen und natürlich über Abos und gute Bewertungen. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns bei der nächsten Folge.